Ein Montagmorgen in Berlin kann schön sein. Allerdings ist Erfurt natürlich auch schön und ich hoffe, dass Sergei Lochthofen zurückkommt und nur auf Reisen ist. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, hier scheint auch die Sonne, ich hoffe in Erfurt auch. Und ein bisschen aufgeregt ist die Stadt schon, zumindest der politische Teil. Heute geht es ja weiter bei den Gesprächen.
Ja, das sind ja noch Sondierungsgespräche, wobei alle, wenn sie von ihrem Bauchgefühl reden, ja was anderes meinen als die Vernunft. Und da ist jetzt in den Medien allerorten von Bauchgefühl und Kopfgefühl die Rede und von Stimmung. Spielt bei solchen Gesprächen die Stimmung eine Rolle? Sollte es dann nicht eigentlich um Inhalte gehen, um klare Verhandlungen, um Verhandlungspoker?
Naja, wir sind uns ja einig, für das Land wäre vielleicht eine schwarz-grüne Koalition interessant, weil dort einfach andere Themen angesprochen werden. Das läuft dann nicht alles einfach nur seinen Gang. Aber das wird höchstwahrscheinlich nicht kommen. Die Grünen sind in einem nicht sehr guten Zustand. Die haben ja bei der Wahl deutlich Stimmen verloren. Das ist für sie, sagen wir, sehr schmerzvoll. Und die Union ist in Teilen möglicherweise auch noch nicht so weit, so etwas zu machen. Also es ist nicht nur ein Bauchgefühl. Wenn Sie die Umfragen sehen, 2/3 der Bevölkerung sind der Meinung, wir sind mit der letzten großen Koalition gut gelaufen. Also noch einmal. Und Angela Merkel ist nicht die Frau, die sagt, also wenn 2/3 sich das wünschen, ich mache was anderes.
Das, ja, da geht es ja nicht nur um Frau Merkel, da spielt ja die CSU noch eine Rolle und andere Verhandlungsführer. Also Sie gehen davon aus, dass es tatsächlich eine große Koalition gibt und ja, die Grünen sind nur dazu da, den Preis ein bisschen runterzudrücken.
Ja, das ist richtig. Man versucht, die SPD unter Druck zu setzen. Die SPD wehrt sich ja nach Kräften, wenn Sie das Interview von Frau Nahles und den Mindestlohn hören, dass das sozusagen nicht verhandelbar ist. Das sind so Punkte. Aber es geht natürlich schon wieder um viel anderes. Daher muss zusammen regiert werden. Wer wird Finanzminister? Bleibt der Schäuble? Schäuble ist sehr erfolgreich, nach außen hin anerkannt. Das will die SPD natürlich verhindern. Sie will lieber einen eigenen Mann dort haben. Nur, jetzt sage ich mal, in ihren Reihen ist ja kein Ökonom in dem Sinne. Steinbrück hat sich zurückgezogen, hat gesagt, er macht das nicht in der großen Koalition. Und stellen Sie sich vor, Herr Gabriel wird Außenminister oder wollen Sie vielleicht, dass er Finanzminister wird? Das ist zum Beispiel für die SPD immer noch eine ziemlich schwere Kiste.
Wir werden das weiter verfolgen. Antworten wird es vielleicht in den nächsten Tagen geben. Wenn man sich medial umschaut, dann scheint es ja im Moment nur ein Thema zu sein. Das ist die katholische Kirche und der Skandalbischof. Wieso spielt es in der medialen Diskussion so eine große Rolle, dass da ein Provinzbischof zu viel Geld ausgibt? Ist das von gesellschaftlicher Relevanz?
Na sicher, es trifft natürlich einen Teil der Bevölkerung. Man muss jetzt davon ausgehen, in Thüringen ist es vielleicht nicht so präsent, wenngleich wir auch Zentrum eines Bistums sind. Aber am Rhein entlang ist natürlich alles, was mit der katholischen Kirche zusammenhängt, ein ganz anderer Nachrichtengegenstand. Zweitens, man muss sich jetzt nicht wundern, das Thema ist nicht ganz so neu. Also man hat es schon vor einem Jahr auch in Spiegel oder in anderen Gazetten lesen können. Das hat sich hochgeschaukelt und die Art und Weise, wie der Kritik begegnet worden ist, die hat höchstwahrscheinlich auch dazu geführt, dass da so viele mobilisiert worden sind, zum Teil ja Leute, die normalerweise nicht auffallen dadurch, dass sie Distanz zur katholischen Kirche haben.
Das ist ja medial immer ein gern genommenes Thema, Versorgungsansprüche, wenn Leute viel Geld ausgeben, aber lenkt das nicht von den eigentlichen gesellschaftlichen Problemen ab? Wir können heute wieder in der regionalen Tageszeitung der TA lesen, Versorgungsaffäre um neuen Staatskanzleichef geht weiter, da geht es dann um Zimmermann, es geht um Gnauck, es geht um Machnik. Ist das tatsächlich so eine Nachrichtenrelevanz?
Ja, gar keine Frage. Ich meine, wenn Menschen sich auf diese Art und Weise in einer demokratischen Gesellschaft, in der doch für vieles sinnvollerweise Kontrollen bestehen, Beratungsgremien und natürlich auch Möglichkeiten bestehen zu schauen, also wo fließen Gelder hin, wenn da jemand sich bedient, wenn jemand nicht das Gefühl hat an dieser Stelle, das ist bei der Kirche nicht anders als bei den Mitglieder einer Regierung, da ist das schon okay, sage ich jetzt mal. Da sind wir nicht mehr im Mittelalter. Das ist ja höchstwahrscheinlich ein Punkt, der dem Bischof vollkommen unverständlich ist, dass er nicht, er hätte vielleicht vor 500 Jahren geboren sein müssen zu Zeiten von Borgia, da hätte das kein Problem gewesen, was sich da baut. Heutzutage haben wir eine Situation auch in wohlhabenden westlichen Bundesländern, dass Kirchen geschlossen werden, dass Kirchendächer leck sind und gleichzeitig wird da ein Prunkbau hingebaut. Denken Sie an die Badewanne. Wir beide könnten ja ein halbes Jahr leben von der Summe, die die Badewanne kostet. Ja. Das ist nicht nur ein Aufreger, weil jetzt, sage ich mal, Boulevardzeitung oder sich damit beschäftigt. Ich glaube, wenn Sie draußen über dem Anger gehen und die Leute fragen, die sind alle auch ein bisschen damit beschäftigt, zu Recht. Aber Ablenkung würde ich das nicht sagen. Die grundsätzlichen Geschichten beschäftigen uns natürlich auch weiter. Das, was im Mittelmeer passiert, was wird mit dem Euro, all die anderen Dinge. Schauen Sie, in Frankreich hat Le Pen, also seine Partei, im Augenblick einen Aufwind. Die stehen vor den Sozialisten und vor den Konservativen. Eine populistisch rechte Partei, das ist entsetzlich.
Das ist entsetzlich. Das Flüchtlingsdrama in Lampedusa ist auch entsetzlich. Sind die Reaktionen der Politik angemessen? Der Präsident des Europäischen Parlaments hat ja harte Worte gefunden, sagte, wir müssen was tun, wir dürfen nicht nur reden. Aber da scheint das Europäische Parlament weder einig zu sein, noch machtvoll genug, um die Flüchtlingspolitik zu ändern.
Das Europäische Parlament muss dringend reformiert werden. Das muss mehr Einfluss bekommen natürlich. Das ist ja mehr fast ein beratendes Gremium. Manchmal hat man das Gefühl, und die Kommission, die anderen können sich auch drüber hinwegsetzen. Das heißt, da ist immer noch eine Diskrepanz, die verändert werden muss. Gleichzeitig ist klar, in keinem Land, weder in Deutschland noch in Italien, Frankreich, ist es für Politiker opportun und populär, außer in Sonntagsreden zu erzählen, ihr kriegt jetzt ein neues Asylheim oder sowas hierher. Das sind Dinge, über die man schnell stürzen kann. Insofern macht man das nicht. Schauen Sie nach Moskau. Da gibt es Ausschreitungen wegen einer Geschichte, die möglicherweise viele Ursachen hat. Dann gibt es gleich, sage ich mal, Plünderungen und andere Sachen. Also dieses Thema Migranten, Migration, Armut in dieser Welt und wie sehr wir schön leben, indem wir die Armut vor der Haustür lassen und nur die schönen Sachen der Globalisierung genießen, das ist schon ein Thema, was uns natürlich in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Aber populär ist es nicht. Ich glaube, auch nicht in Erfurt würde man sich freuen, wenn man sagt, ja, wir nehmen mal ein paar tausend syrische Asylanten auf.
Obwohl das notwendig wäre und auch zu verkraften, sagte Herr Schulz, wenn man das verteilt auf die 500 Millionen Einwohner in Europa, dann wäre das durchaus möglich und wäre verkraftbar. Aber das ist eine unpopuläre Wahrheit, wie Sie sagen.
Das ist einmal unpopulär, zweitens auch die geregelte Zuwanderung, weil man immer sagt, Australien ist ein gutes Beispiel, Amerika. Naja gut, geregelt kommen nur die Guten, das heißt Fachkräfte, Leute, die, sag ich mal, auch jung sind, die möglicherweise sich einfügen in dieses soziale Gefüge des Landes. Selbst bei diesen klassischen Einwanderländern hat man in Australien sehr wohl Probleme mit Bootsflüchtigen und anderen Dingen. Man soll ja nicht so tun, als ob das alles nur harmonisch wäre dort. Und was uns jetzt hier begegnet, sind ja Leute, die haben viel Hoffnung, wenn sie nach Europa kommen, die riskieren ja ihr Leben. Aber wenn man klar sagt, die Straße ist offen, dann kommen natürlich noch mehr. Europa ist reich, Europa könnte vieles machen. Und ich glaube, wir werden es tun müssen. Umso länger wir es hinausschieben, umso schlimmer wird es für uns später.
Zurück zu der Gesellschaft, auch zu der medialen. Sind wir transparenter geworden? Sind wir offener geworden? Sind die Diskussionen tatsächlich offener geworden? Wenn man sich jetzt, Gehaltsaffäre, kommen wir mal zurück, Thebats von Elst und auch das Urteil von Bodo Ramelow, kann man ja sagen, die Behörden, Institutionen können nicht mehr machen, was sie wollen?
Ich würde mal sagen, den Bodo Ramelow würde ich hier außen vor lassen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Da hat jemand 10 Jahre durch die Instanzen hindurch für sein Recht gekämpft und hat Recht bekommen. Am Ende, das eins der höchsten deutschen Gerichte hatte ihm noch gesagt, nein, Sie müssen das erdulden. Und dann das Verfassungsgericht korrigiert das. Das ist erstmal für uns alle erstmal wirklich auch, ohne dass wir persönlich davon betroffen sind, ein großer Einschnitt. Zweitens müssen wir uns ja beide fragen, wenn der Thüringer Verfassungsschutz 10 Jahre lang den Bodo Ramelow absolviert hat, da hat er viel zu tun gehabt, da konnte er sich ja wohl nicht mit dem NSU beschäftigen. Da konnten die Jungs ja auch morden in der Zeit. Ich will nur deutlich machen, was da für obstruse Diskrepanzen bestanden in der Arbeit dieses Dienstes. Und insofern ist es nur ein Zeichen mehr dafür, dass da wirklich tatsächlich was verändert werden muss. Gleichzeitig haben Sie vollkommen recht, heutzutage, es ist nicht so, dass wir alles entdecken. Ich vermute mal, auch in Thüringen laufen kleine und große Schweinereien, die wir einfach nicht finden, wo wir keine Zeugen dafür haben. Aber im Großen und Ganzen ist es für jemanden, der ein öffentliches Amt hat, viel schwerer geworden, einfach mal so nebenbei hochherrschaftlich zu sagen, ich wünsche das so. Ich wünsche mir einen Garten für fast 1 Million. Ja, ein kleines Gärtchen. Da verpulvert man Geld. Wir beide können uns ja auch vieles vorstellen, dass wir uns von italienischen Designern was Nettes machen lassen würden. Aber man muss es natürlich aus seinen privaten Geldern bezahlen. Da kann der Bischof machen, was er will. Nur das Geld, was da verprasst worden ist, das ist nicht sein privates Geld.
Die obstrusen Diskrepanzen, von denen Sie sprechen, bei der katholischen Kirche, aber auch bei staatlichen Sicherheitsbehörden, haben Sie da die Hoffnung, dass es tatsächlich da Veränderungen, Reformen geben wird?
Ja, Deutschland ist in der Frage sowieso etwas protestantischer, das heißt trockener, nicht ganz so barock. Das heißt, da haben wir schon eine andere Voraussetzung. Hier kann man auch mit Reichtum nicht ganz so einfach protzen wie in anderen Ländern. Schauen Sie nach Amerika, schauen Sie nach Russland. Ich bin jetzt zweimal dieses Jahr in Russland unterwegs gewesen. Bitterste Armut auf der einen Seite, auf der anderen Seite diese Protzerei von Neukapitalisten. Also das ist in Deutschland nicht ganz so einfach und ich bin ja auch froh darüber, dass das so ist. Also das heißt, diskutieren, ja, was ist Neidkomplex? Nein, es ist meistens ja so, dass die Menschen reich geworden sind, weil die Gesellschaft insgesamt gut funktioniert. Wären die irgendwo in Oberwolde, da wären sie vielleicht, hätten sie zwei Kamele und mehr nicht, ja. Hier in Deutschland können sie das große Geld machen. Insofern haben sie auch eine Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber. Ich bin ja mal gespannt, die SPD verhandelt ja nicht nur über den Mindestlohn. Das ist immer die Frage, wie weit man die Reichen dieses Landes für Bildung, für andere Dinge mit ihnen zuzieht, mit ihren Vermögen. Ich bin immer gespannt, ob sie umkippt. Und die Gefahr ist relativ groß, dass am Ende dabei nicht viel rauskommt.
Das wäre nicht das erste Mal, dass die SPD umkippt. Wir werden das weiter verfolgen und vielleicht am Montag, am nächsten Montag um die gleiche Zeit mehr wissen.
Mit Sicherheit. Da liegen ja mehr oder weniger zwei kleine Parteitage, SPD und Grüne. Die müssen sich vor der Basis dann entscheiden, so oder so. Das heißt also, die Woche passiert, da wird das Ei gelegt. Die Hühner gackern schon.
Herr Lochthofen, bis dahin eine schöne Zeit. Auch in Berlin eine gute Rückreise und wir hören uns nächsten Montag.
Und wir hören uns, jawohl. Vielen Dank für den Anruf.
Tschüss.